kümmert sich. Und das ist nämlich echt, wer genau zugehört hat von den ganzen Zeugnissen, ich finde, es ist voll eine rote Linie drin, nämlich, wer hat sie erkannt? Richtig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Genau. Und Gott ist mittendrin bei all dem, wo wir auch noch in Schwierigkeiten stehen oder in Herausforderungen, in Kämpfen, in was auch immer. Er ist mittendrin.
Also, nein. Ich mag kein Mikro.
Magst du kein Mikro?
Okay. Ja. Okay. Also, gestern hat mir Gott einen Satz gegeben für eine Person. Und danach habe ich aber auch gemerkt, dass es auch genauso mit für mich war. Und ich habe irgendwie gerade voll auf dem Herzen, das weiterzugeben, weil das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, wir wünschen uns ja alle Veränderungen und wollen wachsen. Und wollen immer mehr zu der Frau und dem Mann nach dem Herzen Gottes werden. Und gestern ist mir voll bewusst geworden, das ist echt ein aktiver Prozess. Und Gott hat mir so gesagt, radikale Opfer und Bereitschaft und Hingabe führen zu radikaler Veränderung. Und es ist möglich. Und das wollte ich euch jetzt einfach zusprechen, euch damit ermutigen. Und ich selber durfte das in dem letzten Jahr so erleben, wie Gott mich verändert hat. Und es kam aber nicht von irgendwoher. Und das sage ich auch jedem, weil ich selber auch mich ganz klar auf ihn fokussiert habe und Dinge geopfert habe und losgelassen habe. Radikale Opfer, Bereitschaft und Hingabe führen zu radikaler Veränderung.
Ja. Amen. Es gibt heute ja keine klassische Predigt, weil wir sind mittendrin, wenn ihr es merkt. Wir sind mittendrin. Weil ich finde, das passt total. Also ich weiß nicht, wer letzte Woche da war oder die Predigt nachgehört hat. Da ging es nämlich genau auch, was Leona sagte. Da war das Gleichnis von dem, nicht das Gleichnis, das ist ein Erlebnis, von einem reichen Jüngling in der Bibel, der fragt, was muss ich noch machen? Ins Reich Gottes zu kommen. Und Jesus sagt ja zuerst, alle Gesetze erfüllen und dann sagt er, habe ich schon. Und dann sagt er, dann verkauf alles und folge mir nach. Und er geht traurig weg. Und da ging es darum, der Schwerpunkt war zu sagen, es gibt nämlich einen wichtigen Satz, der da drin steht, und Jesus gewann ihn lieb. Also es war nicht so ein, na, dir zeige ich es, du schaffst es eh nicht, sondern Jesus gewann ihn lieb und deswegen hat er eigentlich ihm einen viel besseren Weg aufgezeigt, eben nicht selber schaffen zu wollen, selber zuerst zu gucken, dass es für mich reicht, dass ich im Leben klarkomme, sondern eben zu sagen, hey, ich gebe mich komplett hin. Ich gebe mich Jesus komplett zuerst hin. Und dann passiert nämlich was? Es ist nämlich eigentlich eine Erleichterung, auch wenn es scheinbar nicht so aussieht, nämlich, dass ich das Limit nicht mehr meine Fähigkeit ist, was ich schaffe, was ich irgendwie hinkriege in meinem Leben, was ich mir erarbeiten kann oder auch, was ich mir auch im Geistlichen irgendwie versuche ich das zu schaffen und schaffe es immer nicht. Weil es auch so nicht geht. So, sondern das Limit ist nicht mehr meine Fähigkeit, sondern das Limit ist Gottes Fähigkeit. Wer es nicht gehört hat, also ich mache selten eigene Werbung, aber hört es nochmal nach. Sollte online sein. Ist ja sehr schön. Und ich habe einfach einen Gedanke, den habe ich heute Morgen einfach mal aufgeschrieben. Also es ist einfach eine Bibelstelle, die mich beschäftigt und die irgendwie auch total an das anknüpft, was auch an Zeugnissen jetzt kam. Auch es wird jetzt schon wieder aufgenommen, ne, weil es vorher ausgeschaltet wurde. Ja, sehr schön, sehr gut. Und zwar ist es die Bibelstelle aus Hesekiel. Jetzt stehe ich natürlich direkt davor. Hesekiel 47, ich lese mal, der Wasserstrom aus dem Tempel. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Also es ist eine Vision, die jemand hatte, sozusagen, die Hesekiel hatte von Gott. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Das ist alles nur nicht so ganz wichtig, wo, was, wie. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Also sprich, er ist am Tempel, ja, das ist was Wichtiges. Und siehe da, floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Also aus dem Tempel floss das. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe da, standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava, das ist einfach ein Gebiet beim Toten Meer, und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließende Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt, und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis Englam wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also ich persönlich liebe total dieses Bild, was dort gemalt wird. Da ist ein Strom. Hier der Hintergrund, das kann man jetzt heute nicht so richtig sehen, das ist der Amazonas, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ein Strom, also ein Wasserstrom, der direkt aus dem Heiligtum fließt, direkt vom Thron Gottes, der immer tiefer wird. Und dann in Vers 9, und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt, und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Also alles, was dort steht, auch das wird ins Tote Meer fließen. Und ich meine, da ist kein Leben, da ist alles tot, da ist kein Leben. Und es wird lebendig. Das, was tot ist, wird lebendig. Wohin? Der Strom Gottes, die Herrlichkeit Gottes kommt. Und ich finde das so cool, weil Vers 9 sagt, alles, was sich dort tummelt, also alles, was sich dort aufhält, es ist irgendwie so ein lebendiges, also tummeln ist für mich so viele Fische, die da so rumtummeln, das ist irgendwie spielerisch, das ist irgendwie lebendig, und alles, was sich dort aufhält, wird lebendig. Alles, was tot ist, wird lebendig. Und dann auch Vers, 8 habe ich nicht gelesen. Genau, das ist das, wo das tote Meer umgewandelt wird. Genau, Vers 8 und 9. Und dann auch Vers 12. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten des Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ich finde es irgendwie total cool. Die Bäume, die stehen halt dort rum und haben halt ihre Wurzeln, werden getränkt von diesem Wasser. Und es ist so cool, die dienen anderen zur Speise, die verwelken nicht, die werden im übertragenen Sinne, die werden nicht müde, die bringen Frucht, die sind ein Segen für andere und es hört nie auf. Leute werden gesund, Leute werden satt. Also im Übertragenen ist es ja, dass Gott es zu uns sagt, wir dürfen solche Bäume sein, mit den Wurzeln in seinem Strom, in seiner Herrlichkeit. Dann werden wir so sein. Niemals welk, das ist eine gute Nachricht für uns Frauen, keine Antifaltencreme. Nein, aber innerlich nicht welk, nicht ausgebrannt, nicht müde. Ja? Wir werden zum Segen für andere. Also mich begeistert das total. Mich ermutigt das und ich hatte heute Morgen dann auch noch so einen kurzen, für mich einen Aha-Moment. Das betrifft Vers 3 bis 5. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Und ich habe zuerst gedacht, 1000 Ellen, das habe ich immer so überlesen, keine Ahnung, was 1000 Ellen sind. Und dann habe ich heute mal gegoogelt, 1000 Ellen ist 1,145 Kilometer. Und dann habe ich mir das vorgestellt, manch einer kennt das vielleicht an der Ostsee, wenn du so stehst, du läufst ins Wasser und du läufst, bis du endlich schwimmen kannst. Ne? Und manchmal läufst du und läufst du und läufst du und irgendwie, der läuft 1,145 Kilometer, bis es beim Knöchel ist. Dann läuft er nochmal 1,145 Kilometer, dann ist es am Knie und nochmal bis zu den Lenden und nochmal, bis du dann, ich weiß nicht, irgendwo halt dann schwimmen kannst. Also der läuft 4,5 Kilometer. Was, du hörst nichts? Ich gebe mir Mühe. Ich versuche laut zu sprechen. Also 4,5 Kilometer, bis es wirklich so tief ist. Also ist ziemlich weit, wenn du an der Ostsee so weit rauslaufen musst. So, und für mich besagt das, also es hat zu mir gesprochen, dass es nicht so ein zack, spring halt mal rein ist, so, sondern es ist ein tägliches, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und jetzt reicht das Kabel nicht und tiefer, einfach immer tiefer, täglich. Und das Coole ist ja, dass es nicht erst, wenn ich dann endlich schwimme, yeah, ich bin endlich drin, sondern wir haben ja gelesen, alles, was sich am Wasser tummelt, also sprich schon, wenn ich nur im Knöchel drin stehe. Dort ist lebendiges Wasser, was alles hat, was ich brauche. Also jetzt schon. Und gleichzeitig tiefer und tiefer, näher zu Gott, näher an sein Herz, näher rein. Ich hatte vor Jahren mal ein Bild über diesen Strom, also ein Bild von Gott, also ein Eindruck oder... versteht schon, ein Bild vor Augen. Da war auch dieser Strom, dieser Fluss. Und da war Jesus drin, also auch an dem Moment, wo man nicht mehr stehen kann und hat sich mit der Strömung treiben lassen. Und ich und ein paar andere waren dort auch drin. Und da war dann noch ein Wasserball und wir haben mit Jesus in dem Strom im Wasserball hin und her. Irgendwie haben wir uns treiben lassen, hatten Spaß. Irgendwie so, es war eine total entspannte Szene. Und dann... habe ich dann plötzlich das auch gesehen, wo der Fluss hinfloss, dort wurde auf einmal Leben. Es wurde immer breiter und immer mehr, auf einmal bunter, seitlich bunter, mehr Leben. Und es standen Leute am Ufer. Und Jesus ist immer mal wieder aus dem Wasser raus und ist zu jemand hin und hat gesagt, komm doch mit rein, komm rein und so. Und manche sind dann auch rein, haben sich auf den Weg gemacht und Stück für Stück rein, Knöchel und so weiter, bis rein eben. Und andere standen draußen, die einen waren neidisch, haben gesagt, also die haben so leicht, weißt du, ich habe es so schwer, das ist echt unfair. Oder haben angefangen zu verurteilen auch, was das soll, das ist doch voll, so kann man sich nicht benehmen und Jesus, das geht doch nicht und so. Andere waren begeistert, oh cool, was die dort machen, das ist ja schön, sind aber draußen stehen geblieben. Und Jesus lädt eigentlich ein zu sagen, komm rein, das ist, was ich für dich habe. Und irgendwie glaube ich halt echt, dass es darum geht, dieses Näher und Näher. Und es drückt sich, wie war dein Satz nochmal, Leona? Radikale Hingabe, wie lest du es mal nochmal vor?
Radikale Opferbereitschaft und Hingabe führt zu radikaler Veränderung.
Ja, ich glaube einfach, dass es wirklich damit auch zu tun hat, was auch letzte Woche auch schon kam. Ich weiß, einige haben da auch eine Entscheidung in ihrem Herzen festgemacht. Mich würde es interessieren, wie es die Woche über so war. Für mich persönlich war es so, dass es diese Woche mega schwer war. Echt, also Zeit mit Gott zu haben, zuerst, was auch die Anke sagte, es geht jetzt nicht um, ob das jetzt morgens ist, aber die beste Zeit. Die Zeit, ja, die beste Zeit deines Tages. So da dran zu bleiben und ich glaube, da ist so viel mehr drin in dieses tiefer und tiefer. Ich hoffe, ihr könnt in dieses bildlich, ich habe jetzt sehr bildlich gesprochen, damit was anfangen, was da an Leben kommt, was wir erleben, welche Leichtigkeit auch in diesem Bild ist, dass Jesus dort einfach sich treiben lässt und da ist eine Leichtigkeit drin. Heißt nicht, das sind keine Herausforderungen mehr, aber trotz deiner ganzen Herausforderungen und trotz deiner To-Do-Liste und trotz deinem ganzen Verpflichtungen und so weiter, ist dort eine Leichtigkeit, weil ich mit Jesus dort drinne bin und weil in seiner Gegenwart die ganze Fülle ist und das Leben. Und gleichzeitig bringt es auch noch Leben zu anderen, ist mein Leben auch noch ein Segen für andere. Mir ist irgendwie nochmal so wichtig, dafür zu werben, weil ich glaube, dass echt Gottes Herzschlag ist und wir ohne das irgendwann, also wir können ohne das leben. Das ist, glaube ich, das Problem hier in der westlichen Welt. Wir haben keine Verfolgung. Das ist ja schön, also ich wünsche es mir nicht. Aber es ist alles so harmlos. Ganz ehrlich, ich kann meinen Alltag schon auch ohne Gott leben, klar. Also ich kriege ein Essen auf den Tisch und was weiß ich, die Hausaufgaben halbwegs auch gemacht. Also ich, so, ja. Also es ist schon so, dass wir auch ganz gut und nett auch so zurechtkommen. Und das ist nämlich echt, das ist das Ding, das ist die Lüge dahinter. Ja, ich kann mein Leben irgendwie, na klar, es wird schon halbwegs irgendwie auch nett und gelingen und ich kann auch Gutes tun und so, ne? Also ja, aber es wird niemals dieses Maß, was möglich wäre, durch dein Leben, auch was für dich an Leben möglich wäre. Niemals, ever. Geht nicht. Und ich merke eins, dass in unserer westlichen Welt zwei Dinge uns abhalten wollen, in diesen Strom täglich tiefer reinzugehen. Und zwar ist es zum einen, glaube ich, Verpflichtungen. Wir haben so viele Verpflichtungen. Also das muss man für die Schule, für was weiß ich, für die Kinder, für die Arbeit, für dann bist du im Verein, dann musst du auch noch, was weiß ich, zu dem Abschlussfest und zu dem und weiß ich nicht und der Nachbar will noch was und die Mutter und überhaupt so viele Verpflichtungen und so viele Anforderungen. Und das andere, glaube ich, ist es Ablenkung. Wir haben so viel, egal ob das jetzt die ganzen Medien sind, da könntest du den ganzen Tag ja nur dich damit befassen. Wir haben so viel, auch was uns vermittelt wird, das brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir noch den Trend, jetzt brauchen wir noch das. Und das muss ich noch machen, um, was weiß ich, glücklich zu sein, mich zu erholen, um schöner auszusehen. Keine Ahnung, was eben so, gesünder zu leben, was weiß ich so, ja. So viel Ablenkung. Und ich glaube, aus der Verpflichtung, dem ich so nachjage und das auch vorne ranstelle, zuerst das erfüllen zu müssen und auch aus der Ablenkung, dem alles nachgehen zu wollen, müssen, was auch immer, entsteht oft schon so eine Müdigkeit, so eine Müdigkeit auch zu sagen, wenn ich mir dann schon Zeit nehme, dann bin ich so müde und fertig, dass ich schon irgendwie schon dabei einschlafe. Und irgendwie ist es ja auch nicht, man kann ja, es ist ja auch ein schöner Schlaf, in der Gegenwart Gottes einfach einzuschlafen, ist ja schön. Also ja, mache ich auch manchmal, es ist jetzt nicht verurteilend. Aber wenn es halt fast nur so ist, fehlt irgendwie was. Und ich glaube, dass das echt das Ding ist. Also ich habe das in meinem Leben so irgendwie echt festgestellt. Und ich habe mich entschieden zu sagen, ich habe es erkannt, das ist mein Feind. Und ich habe mich festgelegt zu sagen, es ist nicht, dass ich das schon schaffe. Ja, es geht auch nicht um, du musst es schaffen. Das ist für mich ein Wunsch oder eine innere Richtung, die ich freiwillig mich entschieden habe. Zu sagen, ich will keinen Tag ohne. So wie ich jeden Tag, ich brauche auch Schlaf. So will ich keinen Tag ohne. Und es ist egal, was auf der Liste steht. Und mich hat sehr, sehr gedehnt, als die Rachel, das ist eine Missionarin im Irak, die hat, ich weiß nicht genau, ein paar 15 bis 25 Kinder, ich weiß es nicht, die sie aufnimmt, weil die keine Eltern mehr haben. Die wohnen bei ihrem Haus. Also sie hat nicht nur 3 Kinder, sondern ein paar mehr. Und sie hat gesagt, sie hat morgens ihre Zeit mit Jesus. Und da kann sie niemand stören. Und das wissen ihre Kinder. Sie ist den ganzen Tag auch für die Kinder da, können jederzeit kommen. Aber in dieser Zeit kannst du dich daneben legen, du kannst mit dabei sein, aber du kannst nicht mich ansprechen und du kannst mich nicht stören. Und sie hat sogar gesagt, selbst wenn ein Kind krank ist und die anderen sagen, schnell, du musst kommen, da hat sie gesagt, und selbst wenn es stirbt, dann merkt sie es nachher von den Toten auf. Und da dachte ich, okay, sehr krasse Einstellung, muss auch nicht jeder so teilen, zeigt für mich aber, sie hat gesagt, Jesus hat mal zu ihr gesagt, was ist zuerst? Wem vertraust du mehr? Was ist zuerst? Und sie hat das, hat sie mir dann auch gesagt, weil ich danach gefragt habe, weil mich das so getroffen hat, hat sie gesagt, na, sie hat das von der Heidi Baker, also das ist eine geistliche Tochter, sie war viel mit der unterwegs, und die sagte, das war der Roland, also ihr Mann war schwer krank im Krankenhaus, und die Ärzte haben angerufen und haben gesagt, der hat noch eine Stunde, du musst kommen, und sie hatte gerade Zeit mit Jesus. Und ich meine, sie hat das mit ihrem Mann, die haben auch so eine Ehe, dass der Roland auch weiß, dass Jesus zuerst ist, und hat gesagt, nee, ich komme nicht. Jesus kümmert sich drum. Und wenn er tot ist, hole ich ihn nachher zurück. Und sie ist nicht gegangen. Und er war nachher natürlich noch am Leben. Ne? So, also ich finde es sehr herausfordernd. Das ist sehr extrem. Ich sage nicht, das müsst ihr so machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so machen würde. Das weiß ich nicht. Aber mich fordert sehr heraus, diese radikale Hingabe zu sagen, komme, was wolle. Und mich sprengt, und Jesus zuerst. Und mich sprengt das, weil ich oft nur bis, naja, meine To-Do-Liste und mein irgendwie denke. Und das ist nochmal eine ganz andere Kategorie mehr. Das hilft mir manchmal, mich wieder irgendwo einzunorden. Zu sagen, komme, was wolle. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich weniger Schlaf habe oder wenn ich weniger, was auch immer es für dich heißt, das ist meine Grundlage. Ich meine, ihr ist das bewusst. Sie lebt natürlich in Verfolgung. Sie lebt ja im Krieg. Also sie ist viel abhängiger, sie ist die Abhängigkeit logisch viel mehr vor Augen. Das ist uns eben nicht, ja. Genau. Und ich, das ist, was mich bewegt, euch einzuladen. Und das ist keine Entscheidung für jetzt und hier nur, sondern das ist morgen übermorgen immer Stück für Stück tiefer und tiefer. Ja, genau. Ja, mach
ich. 3 Häuser weiter wohnt eine nette Frau, und beim Kirschenpflücken haben wir uns getroffen bei Nachbarsch und haben uns auf einen Kaffee eingeladen. Und dann war sie bei mir nach meiner Zeit mit Gott. Ich habe gesagt, erst ab 10 habe ich Zeit. Und jemand hat sie mir erzählt, dass ihr Mann seit einem halben Jahr keine Aufträge mehr hat. Der ist Zimmermann, selbstständig. Das war am Freitag, und gestern Abend rief sie an und sagt, er hat den ersten Auftrag. Wir haben zusammen gebetet.
Sehr schön. So genau. Und da ist jemand, der von deinen Früchten mit isst. Speise für andere. Sehr cool, genau. Und das, glaube ich, wird mehr passieren. Und das will ich mehr sehen. Und jeder, der das will, mache ich nur Mut, rennt da rein. Koste es, was es wolle. Okay, der Matti hatte noch was.
Genau, koste es, was es wolle. die Leona hat das irgendwie am Anfang gesagt, so radikale Hingabe und Opferbereitschaft führt zu radikaler Veränderung. Oder auch als die Svenja irgendwie, am Anfang steht die Zeit mit Gott, am Anfang steht eine Investition. Und ich habe das letzte Woche schon mal angesprochen. Es gibt eine Zeit zwischen der Saat und der Ernte. Und ich glaube, je größer die Saat ist und je größer das ist, was man investiert, umso unangenehmer ist die Zeit zwischen der Saat und der Ernte. Und irgendwie kann ich sagen, okay, jetzt muss ich irgendwas opfern oder irgendwas investieren und jetzt muss ich mich anstrengen, dass noch eine gute Ernte rauskommt. Und ich glaube, an dem Punkt will Gott unser Herz dahingehend verändern, dass es nicht darum geht, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen, jetzt habe ich irgendeinen Druck noch, weil ich was investiert habe, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, dass es aufgeht. Nee, als vielmehr an den Punkt zu kommen, oh, es war schön gewesen, gesät zu haben. Vielleicht ein Beispiel. Wenn ich mir so Franzens angucke, die haben 3 Kinder und ich glaube nicht, dass denen ihre Einstellung ist, oh Mist, jetzt haben wir irgendwie schon 3 Kinder, jetzt haben wir schon 11 Jahre in Semi investiert, 5 Jahre in die Elea, oh, also die Zeit ist eigentlich zu kostbar, jetzt müssen wir uns irgendwie noch anstrengen, dass wir es hinkriegen, dass wir wenigstens 18 werden und endlich ausziehen. So, nee, ich glaube nicht, dass es denen ihre Perspektive ist, sondern vielmehr, hey, es war cool, es ist schön, Kinder zu haben und wir werden alles dran setzen und es ist das wert, dass wir wirklich tolle Männer und eine tolle Frau werden. So, wisst ihr, was ich meine? So, das ist irgendwie nicht die Perspektive, oh, jetzt müssen wir uns irgendwie das irgendwie noch hinbekommen, als vielmehr, oh, es war cool gewesen, gesät zu haben und es hat sich gelohnt, dass wir gesät haben und es wird echt cool werden, was am Ende rauskommt. So, diese Saat, die man investiert, die wird sich lohnen. Und vielleicht ist die Frage, ja, wie? Wie oder was soll ich denn investieren? Und ich hatte vor uns einen Gedanken, dir zu sagen, gib das, was du meinst, nicht zu haben. Ich sage nicht, gib das, was du nicht hast, sondern gib das, was du meinst, nicht zu haben. Weil ich denke, das, was man meint, nicht zu haben, das hat man. Egal es, egal ob es deine Zeit ist, egal ob es dein Geld ist, egal ob es deine Kraft ist, egal ob es dein Schlaf ist. Und ich glaube, dass Gott das nicht unbedingt 1:1 erstatten wird, sondern dass ich glaube, das viel komplexer ist und ich das, glaube ich, gar nicht unbedingt immer erfassen kann. Vielleicht investierst du Geld und wirst Kraft zurückbekommen. Vielleicht investierst du Kraft und du wirst auf einmal eine Menge Zeit haben für andere Dinge, die du irgendwie vorher nicht hattest. Mir kam auch vor uns noch eine Bibelstelle, die ich gern vorlesen möchte. Das ist Philipper 3, ab Vers 7. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Und ich glaube, es fängt echt mit einer Entscheidung an und mit einer Investition. Und ich glaube, manchmal hätten wir es gern so, wir sprechen Gebet und hätten gern eine Frucht. Aber ich glaube, am Anfang von dem, was ihr jetzt gehört habt, von dem, was Lydia erzählt hat, es stand eine Investition und es war irgendwie nicht immer einfach, die Zeit bis zur Ernte auszuhalten. Und ich glaube, manchmal sieht man es bei Menschen, die Dinge mit Gott erleben, oder vielleicht hat man selber schon Dinge mit Gott erlebt. So, man hat geschmeckt und gesehen, wie freundlich der Herr ist. Und ich glaube, aus dem her kommt, man die Chance bekommt, die Möglichkeit, selber sehen zu dürfen und selber ernten zu dürfen. Und ich will nochmal dich ermutigen und herausfordern, das zu geben, was du meinst, nicht zu haben. Und das klingt irgendwie paradox, das klingt irgendwie irrsinnig, was soll das sein? Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass sich das lohnen wird. Es wird sich lohnen, es zu investieren, was du meinst nicht zu haben. Genau.
Cool. Ja, ich finde es cool, was der Heilige Geist so zusammengeführt hat heute. Danke für alles, wo ihr teilt, wo ihr mit reinnehmt, wo ihr weitergegeben habt. Ist vielleicht auch noch viel mehr, redet beim Mittagessen drüber. Ich würde gerne aber echt noch die Chance geben, lasst uns mal kurz aufstehen, einmal hier die Achseln liften. Es ist echt warm. Und ich will einfach kurz, wir müssen das nicht ausdehnen, Zeit geben, darauf zu reagieren. Heute wurde jetzt so viel auch gesagt von ganz vielen verschiedenen Menschen. Und denk nochmal nach, was ist, was dich angesprochen hat. Und ich glaube, die Einladung Gottes ist klar. Sei nicht einfach nur ein Beobachter und ein Genießer von den Früchten von anderen, sondern fang an, tiefer reinzugehen, fang an zu sehen, mach dich auf, weiter und weiter, Stück für Stück im Alltag. Und es wird kommen. So, und ich gebe kurz einfach Zeit, wir brauchen jetzt auch keine Musik, das halten wir auch mal ohne aus. Kurz auf, für dich am Platz, du mit Gott, wenn du reagieren möchtest, sag ihm, was du festmachen willst, und sag's ihm einfach. Und ich segne deine Entscheidungen. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft. Er sagt, er gibt das Gelingen, also unserem Wollen gibt er das Gelingen. Und Heiliger Geist, du wirst auch uns leiten, wie das gehen soll, mehr Zeit mit dir zu haben, intensivere Zeit zuerst. Wie das gehen soll, zu investieren, Sachen, die ich meine nicht zu haben. Danke, Geist Gottes, dass du uns in alle Wahrheit führst und uns Wege zeigst, Offenbarung zeigst. Und ich setze auch frei, dass du uns erinnern darfst an unsere Entscheidungen im Alltag, immer wieder. Uns erinnern darfst, sagen, hey, du wolltest. Und ich segne euch damit, dass es tiefer und tiefer mehr und mehr wird. Amen. Und ich mache euch Mut, wenn du heute irgendwie was festgemacht hast, wo du sagst, das will ich in meinem Alltag. Mir hilft es, einer anderen Person zu sagen, aus dem Grund, es ist wie wenn ich sage, oh, ich will auf meine Ernährung achten oder ich will mehr Sport machen. Wenn ich es jemand gesagt habe, weiß ich schon, ich habe mich irgendwie ein bisschen verbindlicher verpflichtet. Die Person könnte auch mal nachfragen. Und es ist nicht, dass ich gezwungen bin, sondern es hilft mir eigentlich, das, was ich will, auch umzusetzen. Mache ich euch nur Mut als Vorschlag. Genau, ansonsten, lasst euch schmecken. Danke, Maria, fürs Kochen. Schönen Sonntag, bis gleich.